Ich habe das einfach empfunden, wo wir auch dieses letzte Lied gesungen haben. Darum geht es eigentlich, dass Gott gute Gedanken über uns hat und dass er uns zu den frischen Wassern führen will und auf die saftigen Auen. Und es ist wirklich mein Gebet, dass das heute Abend auch ein Stück weit passiert, dass jeder von uns einfach weiterkommt. Ein Stück weiter in das hinein, was Gott für dein Leben hat. Ein Stück weiter hinein, dass wir weiter durchpressen, hineinpressen in das, was Gott für dich und für mich hat. Ich möchte heute Abend mit einer Bibelstelle anfangen oder mit einem Gleichnis, das ich lesen möchte. Ihr könnt es mitlesen, ihr könnt auch einfach zuhören. Aus Matthäus 25, von Vers 14 lese ich. Es ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Der seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, einem jeden nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Was meint er, dass ich jetzt sein Talent noch einsetze? Er hat mir 1 gegeben, was soll ich jetzt mit dem machen? Erwartet er, dass ich jetzt für ihn dann was mache mit dem Talent? Wenn er eine richtige Haltung gehabt hätte und wenn er Angst gehabt hätte wirklich, oh, was mache ich jetzt mit diesem Talent? Ich weiß gar nicht, damit umzugehen. Was mache ich damit? Dann hätte es wenigstens auf die Bank gebracht. Genau das, was Jesus ihm sagt. Wenn er eine richtige Haltung gehabt hätte, dann hätte er dieses eine Talent zumindest auf die Bank gebracht. Er gesagt hätte, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich habe noch nie ein Talent gehabt und was mache ich damit? Aber ich will mein Bestes geben und ich bringe es auf die Bank, dann bringt es wenigstens Zinsen. Da hätte er eine richtige Haltung gehabt. Aber seine Haltung war völlig daneben. Die war Rebellion. Vergrabe ich, mit dem mache ich doch nichts, dem einen Talent. Und das war vermutlich, kann ich mir vorstellen, ein hochbegabter Mensch. Der hatte vermutlich viele Gaben und Talente, aber der hatte ein Haltungsproblem. Was hast du für ein Gottesbild? Ich möchte gerade mal da anfangen. Das ist ein steiler Einstieg heute Abend. Wir gehen dann auch noch auf die anderen ein, die positiven, die 5 und 10 Talente gekriegt haben. Aber was hast du für ein Gottesbild? Ja, ich kenne Gott, ist ein harter Gott. Der gönnt mir sowieso nichts. Ich denke, das ist grundlegend, dass wir unser Gottesbild überprüfen, dass wir da auch an Wurzeln dran gehen. Woher kommen unsere falschen Gottesbilder? Was habe ich für ein Bild von Gott? Weil das prägt uns in unseren Haltungen. Das blockiert uns, in unseren Gaben zu fließen. Und ich denke, da sind wir alle auf dem Weg. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir an das dran gehen, was für ein Bild habe ich von meinem Gott.
Als wir ausgetauscht haben, auch nochmal, wo Claudia mir das auch mitgeteilt hat, was sie einfach auch da diese Punkte ansprechen möchte, habe ich einfach auch nochmal so reflektiert, wo war das auch in meinem Leben? Wie habe ich Gott gesehen? Und ich denke, es geht eigentlich für uns alle auf das zurück, wie sind wir geprägt worden, auch von unseren Vätern? Wie sind wir von unseren Eltern geprägt worden? Und ich habe euch letzte Woche auch erzählt, ich bin in der Landwirtschaft groß geworden, ich habe vieles Tolles erlebt, sehr dankbar dafür auch, aber ich habe sehr viel arbeiten müssen. Und Landwirtschaft, da ist man oftmals so auch unter einem Leistungsdruck. Und das war auch in unserer Erziehung so, dass eigentlich mein Wert auch an dem festgemacht wurde, wie viel ich arbeite. Und habe ich gut gearbeitet, habe ich etwas mal nicht kaputt gemacht, dann war es gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe mich mit meinem Vater versöhnt, da spreche ich nachher auch gleich an. Mein Vater hatte einen sehr harten Vater. Ich hatte einen harten Vater, sagen wir so, einen guten Vater, aber hart. Gut und hart. Manchmal auch nicht ganz so gut, aber hart. Aber ich bin, eben, versteht mich richtig, ich bin so dankbar auch für meinen Vater. Ich habe mich versöhnt mit ihm und wir haben die Sachen auch nochmal angesprochen, einige Sachen auch. Aber ich habe, auch mein Vater hat seine Geschichte, er hatte einen sehr harten Vater. Er hatte so einen harten Vater, der hat auf ihn gewartet mit der Pferdepeitsche, bis er heimgekommen ist und dann hat er gekriegt. Bei uns war es dann nicht mehr die Pferdepeitsche, sondern es war noch die Rute. Und die Rute, die hat dann mit meinen 5 Geschwistern zu 6 dann, die hat dann schon geklopft, auch über den Tisch rüber. Aber es ist interessant, unbewusst prägt das auch ein Gottesbild. Ganz unbewusst. Und ich hatte in meiner Teenagerzeit immer das Problem, auch gegenüber Gott, immer Verdammnis, immer dieses, ich genüge nicht. Auch wie der mit dem einen Talent, ich glaube, dem ging es vielleicht auch so, aber ich bin doch so arm, ich habe gar keine Gaben, ich habe keine Talente, so habe ich mich gefühlt auch. Alle anderen, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe dann auch gedacht, wow, jemand, wo radikal aus den Drogen sich bekehrt hat, der hat ein Zeugnis, ich habe ja gar kein Zeugnis. Aber was ich dann gemerkt habe auch, ich muss mein Gottesbild verändern lassen. Und das geht nur, indem ich da auch Heilung hineinbringen lasse mit meinem Vaterbild. Und dort, wir haben das immer wieder auch angesprochen, auch dieser ganze Weg mit Vaterschaft. Aber ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass das auch als Zentrum angesprochen wird. Und für mich war das ein ganz wichtiger Punkt dann, auch mich dem zu stellen, wo ich gesehen habe, jawohl, ich habe ein falsch geprägtes Bild vor Gott und ich habe meinem Vater dann vergeben. Ich habe mich auch selber gedemütigt, weil ich war dann auch, ich habe auch Rebellion gehabt und habe dann auch reagiert auf Sachen und habe meinen Vater auch eine Phase nicht geehrt und ich musste Buße tun und ich habe ihm vergeben. Ich habe ihm dann vergeben, auch, das war ein Prozess, aber es hat mich dann weitergeführt auch, wo ich wusste, das ist ein Fundament und dann musste ich Wort Gottes proklamieren. Weil dann war für mich klar, okay, das ist das eine, mein Vater, aber ich muss doch jetzt Gott erleben als diesen guten Vater. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich brauche jetzt dein Wort. Und dann wollte ich eine Bibelstelle mit euch teilen, die mich eigentlich über diese Zeit immer wieder geprägt hat und ich immer wieder gebetet habe, ich weiß nicht wie oft, immer wieder. Und das ist Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Aber ich konnte nicht glauben, dass Gott ein Belohner ist. Er muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Es geht auch hier, auch mit diesen Talenten. Glaube ich, dass Gott mich belohnen will? Oder habe ich Angst, dass er mir das, weil er so ein harter Gott ist, weil ich so geprägt bin, dass er mir das noch wegnimmt, was ich vielleicht gerade so habe und deswegen vergrabe ich es. Deswegen habe ich Angst, mein Vater ist sehr perfektionistisch erzogen worden und mit diesem Perfektionismus ist er auch an mich dran gekommen. Ich durfte keine Fehler machen und wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist er explodiert. Und das prägt, dann denkst du auch vor Gott, du darfst keine Fehler machen, weil er explodiert dann auch. Du bist ein harter Gott. Und auch dort musste ich wirklich auch umdenken. Wir haben gestern diese Bibelstelle auch gelesen aus Matthäus 11 oder Lukas 11 war es auch, dass wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch die guten Gaben oder den Heiligen Geist auch geben, wenn ihr ihn bittet? Das hat mich, meinen Verstand völlig gesprengt, weil da war eine Prägung da, wo ich gemerkt habe, hups, da blockiert mich was. Und da war dieser Prozess auch, meinem Vater zu vergeben und mein Denken transformieren zu lassen aufgrund vom Wort Gottes. Und ich habe gerade letztens, da waren doch diese Bücher, wo wir jetzt rausgeschmissen haben, und ich habe da ein Buch in die Hand bekommen, ich habe das vergessen gehabt. Und das war von Colin Urquhart, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, sehr bekannt, Mein liebes Kind. Kennt das jemand? Ja, es ist so ein Standardwerk, wo er immer so Andachten hat, kurze Andachten. Und ich weiß noch, das war in meiner Zeit, wo ich studiert habe in Stuttgart. Ich habe dieses Buch unter Tränen gelesen und ich dachte manchmal bei manchen Kapiteln, kann das wirklich sein? Kann das wirklich sein, dass Gott so gut ist? Kann das wirklich sein? Und ich dachte, wow. Und ich habe wirklich oftmals geweint und gemerkt, Gott ist so gut. Und das hat mir mehr und mehr und mehr auch Heilung gebracht und auch Transformation. Ich habe auch Seelsorge in Anspruch genommen, wo ich gemerkt habe, wo ich selber nicht weiterkomme. Aber einfach, ich habe Gottes Heilung da drin empfangen. Und das hat mich freigesetzt, zu glauben, Gott ist ein Belohner. Gott ist ein Belohner und nicht einer, der noch mit dem Zeigefinger kommt. Und dann hat es mich freigesetzt. Das Wenige, was ich glaubte, dass ich sehr wenig habe. Alle anderen sind so begabt. Kennt ihr das? Alle anderen sind doch so begabt. Aber ich doch nicht, ja? Und dann bin ich aus dem Muster raus und habe gesagt, okay, habe ich vielleicht wenig abgekommen, warum auch immer, ja? Ist doch mir egal. Aber dann setze ich doch das Wenige ein, ja? Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist ja gar nicht wenig, da bin ich ja auch begabt. Oder Leute haben mir gesagt, hey, du kannst ja das auch. Und plötzlich haben dann Leute gesagt, hey, könntest du noch Technik machen? Und könntest du noch das machen und das und jenes? Kannst du bei uns in der Andacht predigen? Und ich dachte, was, das kann ich auch? Und natürlich, ich musste da aufs Wasser gehen. Und ich bin da manchmal auch rein gestorben, ja, und habe auch meine Fehler gemacht. Aber ich habe einfach nicht vergraben. Ich dachte, hey, ich muss wuchern damit. Und aus diesem einen, plötzlich habe ich gemerkt, es sind ja vielleicht doch zwei. Und habe gemerkt, Gott ist ja ein Belohner. Und ich lese das nochmal vor. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Das ist schon hart. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Aber wir wollen ihm gefallen. Und Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt, dass ich ihm vertrauen kann. Denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das heißt nicht, er sollte glauben, sondern er muss glauben. Da gibt es kein Wenn oder Aber, sondern das heißt, wir müssen glauben, dass Gott ist und was Gott ist auch. Ich habe mich auch mit dem auseinandergesetzt. Das ist ein wichtiger Teil auch, der Charakter Gottes. Wer ist Gott? Wie ist sein Charakter? Es ist so viel hier drin beschrieben auch über den Charakter Gottes. Die ganzen Namen, Jahwe Jireh, Gott dein Versorger, Jahwe Rapha, Gott dein Arzt, Jahwe Zitkenu, Gott deine Gerechtigkeit, Jahwe Kadesh, Gott der dich heiligt und so weiter. Ich habe mir das alles angeeignet und gesagt, Herr, ich will das erkennen. Was wird die Namen von dir? Wie sind die? Wie bist du? Und das hat mich stark gemacht, weil plötzlich habe ich gewusst, wer ist mein Gott? Ich glaube, in Daniel ist es eine Lieblingsstelle auch von Claudia. Und die Stelle heißt, und sie haben ihren Gott gekannt. Der seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Und es ging, glaube ich, da, ist es um Daniel, hä? Oder ich weiß nicht. Ja, also ich glaube gerade, das ist dem Daniel. Aber einfach dieses, ich kenne meinen Gott und dann bin ich stark und gegründet. Und da ist einfach auch dieses grundsätzliche, ja, Einladung. Geht wirklich jeder, muss dieses ABC durchbuchstabieren, wirklich sich dem zu stellen. Wie sieht mein Gottesbild aus? Denke ich genauso wie er? Ich bin ein harter Gott. Und dann sagt nachher noch, in diesem Gleichnis sagt Gott noch, ja, ich bin ein harter Gott, ich nehme von denen das, was ich nicht gesät habe und dies und jenes. Ich glaube, das war auch einfach aufgrund dessen, nicht einfach, wo er sagt, ich bin, aber das war deine Erwartung. Du hast so gedacht und deine Erwartung hat das geerntet. Aber wir wissen, dass Gott der Vater des Lichts ist. Alles Gute, alles Vollkommene kommt von ihm. Ich denke, das ist eine Botschaft. Das andere ist natürlich auch, dass wir eine Furcht Gottes haben, dass wir wissen, er ist doch dieses verzehrende Feuer. dieser heilige Gott, das ist immer beide Aspekte, aber nicht mit Angst. Er hat sich hier gefürchtet, das steht drin, und er fürchtete sich. Furcht ist nicht in der Liebe. Er war blockiert. Wahrscheinlich hatte er einen schlechten Vater, ja, der ihn so geprägt hat, wo er nicht aufstehen konnte, in dem zu gehen. Aber er hätte können. Wir sind nicht mehr in dieser Zeit, wo wir sagen können, ja, ich hatte halt einen schlechten Vater. Ich konnte nicht. Wir sind in einer Zeit, wo wir uns dem stellen müssen. Wo wir uns dem stellen müssen, sagen müssen, egal wie ich Vaterschaft erlebt habe, egal wie ich Elternschaft erlebt habe, ich muss mich dem stellen. Und ich muss mich dem stellen, auch was das Wort Gottes sagt. Und dann wird diese Heilung fließen. Und das wird euch auch stark machen, aufstehen zu können und auch mutig zu sein und auch Fehler machen zu können. Weil ihr wisst, Gott ist ein Belohner und Gott hilft mir, selbst wenn ich einen Fehler mache. Er ist doch größer. Ich dachte immer, kann ich überhaupt einen Fehler machen? Auch wenn ich jetzt Weg A gehe, aber Gott hat doch für mich Weg B. Hilfe, dann laufe ich irgendwie völlig falsch und dann ist meine Zukunft irgendwie verbaut. Und dann hat mir einer gesagt, Bernhard, wie klein ist denn dein Gott? Gott ist doch viel größer. Selbst wenn du Weg A gehen würdest und der wäre falsch, aber dein Herz stimmt. Er will dich doch nicht auf Weg A rennen lassen oder auf Weg B, wie auch immer, ja. Sondern er wird es dir doch sagen und er ist ein guter Vater. Er wird dich dann schon führen, aber es geht um dein Herz. Hast du schon vielleicht die Erwartung, dass Gott dich eh auf den falschen Weg führt? Oder vertraust du ihm, dass er gut ist? Und Gott ist mir da mit mir wirklich da tief hineingegangen. Und ich musste da wirklich eben auch nochmal an dieses Buch denken, mein liebes Kind, wo Gott so auch persönlich zu mir geredet hat. Nicht nur durch das Buch, aber dann habe ich plötzlich seine Liebessprache verstanden. Und die verstehe ich immer noch. Plötzlich weiß ich, wenn Gott zu mir redet. Er sagt manchmal auch, hey Bernhard, so geht's nicht. Aber ich habe das Fundament, wo ich weiß, ich muss keine Angst vor ihm zu haben. Und das befreit mich so. Und das setzt mich frei, Talente einzusetzen.
Vielleicht fragst du dich, was hat Vaterschaft mit Diener und Leiterschaft zu tun? Ganz, ganz viel. Alles. Ganz, ganz viel, ja. Weil wie deine Prägung oder dein falsches Bild, das du von Gott hast, das hält dich gefangen, wirklich mit dem zu wuchen, was Gott dir gegeben hat. Dein falsches Gottesbild, das hält dich zurück, in den Dingen zu gehen, die Gott für dich hat. Und es ist essentiell, dass wir an diese Wurzel drangehen. Mein Silvia hat das am Sonntag auch, ich glaube, du hast es am Sonntag auch erwähnt, wo Hesselbarts gesagt haben, 80% von den Leuten, die zu ihnen in Seelsorge kommen, das sind Vaterschaft-Issues, wo die Leute nicht für 90%, 100%, ah, okay. Also praktisch, dass jedes, die Probleme, die wir haben, die Auswirkungen von dem Problem, das geht zurück auf unsere Vaterschaftswunden, prägt unser Bild von Gott. Wir haben ein falsches Gottesbild. Wir sind blockiert in den Dingen, die Gott uns eigentlich geben möchte, dass wir vorangehen. Und dann dazu gehen wir dann auch noch hart miteinander um und falsch miteinander, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Und das blockiert uns natürlich auch in unserer Persönlichkeit, in eine Leiterschaft hineinzuwachsen. Das blockiert uns. Weil wenn wir hier, ich meine, auf das kommen wir nachher noch zurück, auch vieles, was Bernhard gesagt hat, auf das gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber weil wir geben immer weiter, was wir sind und nicht nur, was wir sagen. Und wenn du ein falsches Gottesbild hast und da einfach diese Dinge noch in deinem Leben sind, dann kannst du noch so von Jesus Liebe predigen und vom Vater predigen, aber schlussendlich prägst du die Leute drumherum mit dem, was du bist. Das ist das, was prägt, nicht mit dem, was du sagst. Und darum ist Gott so daran interessiert, unsere Wurzeln zu heilen, dass wir gesund wachsen können und dass wir Reich Gottes bauen können, auch in dem, dass wir Leute um uns herum prägen mit einem gesunden Bild, auch mit einem gesunden Gottesbild. Also, dieser Mann mit dem einen Talent, der hatte eindeutig ein falsches Gottesbild. Dann das Zweite, er war undankbar. Er hat sich nicht gefreut über das eine Talent, das er wenigstens bekommen hat. Gesagt, okay, danke, mit dem wuche ich. Und ihr müsst verstehen, was die Talente, die Gott gegeben hat, jeder hatte die Fähigkeit zu multiplizieren. Nicht nur eins dazu zu tun, sondern die anderen, die haben es verdoppelt. Wir haben die Fähigkeit, was Gott uns gibt, die Pfunde, die Gott uns gibt, zu verdoppeln, zu wuchern. Es ist nicht, dass wir in 10 Jahren noch da stehen müssen, wo wir heute stehen. Nicht mal in einem Jahr müssen wir noch dort stehen, wo wir heute stehen. In unseren geistlichen Reife, in unseren Gaben, in unseren Diensten, in unseren Problemen, in unseren Sorgen, wir müssen in einem Jahr nicht mehr dort stehen, wo wir heute stehen. Das, was Gott uns gegeben hat, wenn wir das richtig einsetzen, dann können wir damit wuchern, dass sich das multipliziert. Und Dankbarkeit, das ist auch so ein Schlüssel. Ist auch etwas ganz Simples. Als ich gestern gebetet habe, auch für heute, ist mir das sehr stark aufs Herz gekommen. Da habe ich gedacht, Herr, das ist doch so simpel. Das haben wir doch schon so oft gehört. Aber es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel. Christian hat mir nach dem letzten Mittwoch, hat er mir kurz erzählt, etwas über, Christian, wolltest du das gleich erzählen? Hat mir kurz erzählt, etwas über Dankbarkeit, wo Gott ihn überführt hat, auch in Bezug auf seine Arbeitsstelle, wo er undankbar wurde und Gott ihm eigentlich zu ihm geredet hatte. Wolltest du das gleich erzählen?
Also ich versuche mal etwas zu sagen, ich bin sehr heiser. Preist den Herrn für meine Stimme. Ja, also, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ja, Gott hat mich ja in diese Arbeitsstelle, die ich jetzt habe, hat mich Gott hineingeführt. Also ich habe Gott gefragt, was ich tun soll, nach meiner Zeit, wo ich stellenlos war. Und Gott hat mir dann gesagt, ich soll mich dort und dort melden, wo ich jetzt arbeite. Dann habe ich zuerst so gedacht, was dort? Die brauchen doch keine Männer, es ist ein Frauenheim. Ja, habe mich dann dort gemeldet, bin hingekommen und konnte wirklich ein Segen sein. Und habe wirklich eine tolle Zeit dort. Es war toll zum Arbeiten und alles, aber plötzlich habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich bin einfach, ja, ich freue mich mehr auf die freie Zeit als auf die Arbeitszeit und so weiter. Und da habe ich gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und Gott hat mich dann wirklich überführt und hat gesagt, Christian, du bist nicht dankbar für das, was du hast hier. Und plötzlich habe ich realisiert, hey, weißt du, was du überhaupt hast in dieser Arbeitsstelle? Also es ist ein Heim von der Heilsarmee geführt. Das heißt, wir können jeden Morgen beten. Wir haben eine Andacht dort. Ich kann mit praktisch allen Mitarbeitern meinen Glauben teilen, kann da weitergeben, Zeugnis geben und so weiter. Und wir sind getragen von vielen Gebeten. Das spüren wir in allen Dingen und so weiter. Und dann habe ich wirklich gemerkt, hey, es gibt nichts Besseres. Und dann habe ich einfach begann ich Gott wirklich zu danken. Und innerhalb von einer kurzen Zeit, von ein paar Monaten, hat sich meine ganze Einstellung und alles geändert. Und ich freue mich. Ich bin dran, jetzt mich anzutrainieren, nicht zu sagen, ich muss jetzt auf zur Arbeit, sondern ich darf arbeiten gehen. Einfach, weil Gott da was gemacht hat in meinem Herzen mit der Dankbarkeit. Das war so stark, wenn man sich dann noch wirklich auf die Arbeit freuen kann. Und ich habe einen tollen Arbeitsplatz. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die einen Arbeitsplatz haben, der viel, viel weniger toll ist als den ich habe. Wenn ich so gehört habe, was Bernhard in Deutschland machen musste, das war eine harte Sache, nicht? Und ich habe wirklich da einen Megasegen.
Im Prinzip sind es nie die Umstände, sondern es ist immer unsere Haltung, wie wir an die Umstände drangehen, ob wir eine tolle Arbeit haben oder nicht. Es ist immer unsere Haltung, wie wir drangehen. Wenn Christian sich dem nicht gestellt hätte und entschieden hätte, okay, ich danke Gott, dass ich zur Arbeit gehen darf, dann wäre er vermutlich in ein paar Wochen oder Monaten so abgelöscht gewesen von seinem Job. Und das hat so viel mit Entscheidung auch zu tun, dass wir uns entscheiden, dass wir aufstehen und sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dankbar zu sein. Und das ist ein, so ein Schlüssel. Früher haben wir immer diesen Satz gesagt, kennt ihr vermutlich, danken schützt vor Wanken. Und es ist, ja, loben zieht nach oben. Und preisen bringt den Feind zum Kreisen. Das ist die ganze Palette. Aber das ist wirklich eine Tatsache. Danken schützt vor Wanken. Und das ist manchmal ist das wirklich eine nackte Entscheidung. Einfach nur eine Entscheidung, wo ich kein Gefühl da drin habe, wo ich mich jetzt zum Danken fühle und zum Loben und Preisen, sondern einfach, dass ich mich entscheide und sage, Herr, du bist trotz allem gut. Wir haben trotz allem immer Grund zum Danken, weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns lieb hat und der auf unserer Seite ist und der uns alles gegeben hat. Wir haben immer Grund zum Danken, egal wie widrig das die Umstände sind. Und da braucht es manchmal einfach nur eine Entscheidung, dass ich meinen Blick von diesen Sachen wegnehme und einfach auf Gott richte und sage, okay, trotz allem, ich danke dir einfach. Du bist ein guter Gott, ich habe Grund zum Danken. Und ganz plötzlich, ich meine, das sind grundlegende Sachen, habt ihr sicher auch schon oft erfahren, aber ich empfinde einfach, dass es wichtig ist, das nochmals zu sagen. So oft ändern sich nicht sofort unsere Umstände, aber wir ändern uns. Wir ändern uns in den Umständen drin. Und plötzlich stehen wir drüber und sind wir nicht mehr drunter. Und wenn wir das erlegt haben, dann geht es, meistens ändern sich dann auch die Umstände noch obendrauf. Aber es fängt eigentlich meistens oder immer mit unserer Haltung an. Immer mit unserer Haltung.
Das mit dem Danksagen auch nochmal, das war gestern so wie ein Topic auch im Warten vor Gott, mit unserer Herzenshaltung, mit Danksagung. Und da möchte ich einfach schnell die Bibelstelle auch noch reingeben. In Epheser 5, Vers 20 sagt, alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt nicht, sagt Dank, wenn es euch gut geht. Sagt ihm Dank, wenn es euch gut geht. Sagt ihm Dank für alles, was super läuft. Und dann musste ich mir so denken, wirklich auch, manchmal, wenn wir auch irgendwo was machen, ja, es geht daneben, es geht was futsch oder jemand fährt ins Auto hinten rein, neues Auto und dies und jenes. Können wir dann wirklich Danke sagen? Oder explodieren wir? Oder vertrauen wir? Es ist auch was mit Vertrauen zu tun. Aber es ist wie auch eine Grundentscheidung für Dankbarkeit, wo wir sagen, jawohl, ich möchte in allem dankbar sein. Und es geht ja hier auch ein Seminar für Dienerschaft, Leidenschaft, auch fürs Dienen, für Mitarbeit. Ich musste einfach denken, oftmals sind auch so Konferenzen, wenn man da irgendwo dient, auch als Ordner, sind so Punkte, ja, wo man ganz schön auch herausgefordert wird. Man könnte so schnell reagieren, egal wo. Es ist nicht nur im Ordnerdienst, vielleicht auch sonst irgendwo beim Toilettenputzen oder irgendwo sonst beim Technikaufbauen oder was alles noch, Rick. Oioioi. Und dann werden unsere Herzen geprüft, gell? Und dann zu wissen, sagt alle Zeit Dank, ja? Dann sind wir auch Menschen und man ist auf einer Konferenz auch eng zusammen. Das ist auch beim Warten vor Gott ist es ja so interessant, ja? Dass es nicht nur darum geht, oh, das Wort und die Anbetungszeit war so stark. Aber es ist ein Prozess, wo wir auch gemeinsam reingehen, wo man eng ist, ja. St. Jakobshalle, da haben wir noch etwas Platz auszuflüchten, hier haben wir es weniger. Aber man geht eng in was rein, man reibt sich auch, ja. Sagen wir da auch Dank für unseren Nachbar. Oder denken wir, hey, wie ist der jetzt wieder drauf? Oder wie ist die drauf? Und nee, muss die mir jetzt über den Weg laufen und so. Dann sind wir schon disqualifiziert, weil sagen wir nicht mehr Dank. Es geht nicht nur um für Situationen zu danken, sondern auch für Menschen zu danken. Wie sind da unsere Herzenshaltungen? Derek Prince hat gesagt, bete, mach niemals Fürbitte für jemanden, wenn du nicht für ihn danken kannst. Weil dann machst du seelische Gebete. Das heißt, erstmal prüf dein Herz. Und wenn du dann danken kannst, das heißt, du musst schon einen Prozess der Versöhnung gegangen sein und dir auch den Blick Gottes geschenkt haben lassen. wie siehst du Gott, diese Person? Weil wenn du sie siehst mit deinen Augen und vielleicht aus dem heraus, wie du ihr schon begegnet bist, dann bittest du, Herr, veränder sie, veränder sie, veränder sie. Ja? Aber eigentlich solltest du vielleicht beten, Herr, begegne ihr mit deiner Liebe, mit deiner Vaterschaft, weil vielleicht das ist der Schlüssel. Aber du kannst es eigentlich gar nicht, weil du... Aber Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Und Dankbarkeit ist doch ein Schlüssel in allem, wo wir dienen. Ich weiß, auch da hinten, da wo Jonas jetzt sitzt, auch am Technikpult, ich bin da schon gesessen, was man da abkriegt. Ja, manchmal ist es zu laut und manchmal ist es zu leise, manchmal ist das nicht so gut oder man verpasst was oder irgendwie ist dann die Box nicht richtig eingeschalten oder es gibt Rückkopplung wegen den Mikrofonen. Es sind so viele Sachen, aber da hinten wird dein Herz geprüft, weil wenn es da plötzlich pfeift, ja, ich meine, wer ist schuld? Natürlich der Techniker. Fast alle schauen nach hinten, der Techniker ist schuld. Und das ist wirklich ein Job, wo du lernen musst, einfach dankbar zu sein, zu sagen, danke, Herr. Und du musst auch gestorben sein, ja, weil einfach zu wissen, okay, Herr, ich muss nicht alles perfekt machen, aber ich danke dir, dass ich da hinten bin. Da läutert Gott wirklich. Und dann gibst du dein Letztes, du bist noch eine Stunde früher da und danach klappt was nicht und dann kriegst du noch schräge Blicke. Da muss man das Herz bewahren und dankbar sein. Und dann auch dem anderen noch vergeben für den schrägen Blick, weil das ist ja auch gar nicht so gemeint. Aber einfach, so schnell sind unsere Herzen da geprüft auch. Sind wir dankbar? Sind wir dankbar? Auch mit dem, oder sind wir unzufrieden? Und Unzufriedenheit projizieren wir so schnell im Miteinandergehen. Ja, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ich bin dies und jenes, was ich erlebt habe, nehme das mit und dann macht's Peng. Aber das müssen wir lernen abzulegen und dankbar zu werden. Und dann können wir gehen. Und dann können wir Reich Gottes bauen. Herzenshaltung, Dankbarkeit. Auch Paulus sagt das auch nochmal, dass wir alle Gebete, Fürbitte, Flehen mit Danksagung bringen sollen. Und ich weiß, das habe ich gestern auch noch gesagt, wenn wir bitten, und habe ich auch vorher gesagt, wenn wir bitten und Flehen bringen, sind wir oftmals in der Krise. Können wir auch in der Krise danken? Gott will uns auch herausfordern, dass wir in der Krise danken. Und wisst ihr warum? Weil er gut ist. Das ist das, was ich vorher gelesen habe. Zu wissen, er ist ein guter Gott. Er ist vollkommen ein guter Gott. Und das ist ein Fundament, das wir uns aneignen müssen, wo Gott uns aneignen will, uns begegnen will mit seiner Güte, dass wir Danke sagen können, selbst in Situationen, wo andere sagen, was, du kannst da noch danken. Aber das ist ein Fundament, wo selbst wenn der Sturm kommt, wo wir stehen und gegründet sind, weil wir wissen, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Lied hat mir auch sehr, sehr Halt gegeben. Das habe ich oftmals gesungen, wenn ich zu meiner schwerkranken Mutter gefahren bin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch droben steht. Und dann hoch über all dem Staub der Welt. Weil unsere Leben sind Staub. Aber wow, ich habe gesagt, selbst mit meiner Mutter, ich preise dich, mein Erlöser lebt und ihr Erlöser lebt. Ich habe oftmals gesagt, Mutti, dein Erlöser lebt, dein Erlöser lebt. Einfach diese Dankbarkeit auch in allem drin.
Und da gibt Gott uns tagtäglich Chancen, wo wir das üben können. Tagtäglich in unserem Alltag drin, diese Dinge, die können wir immerfort ständig üben. Und darum lässt Gott auch Dinge zu in unserem Leben, damit wir uns da drin bewähren und wachsen. Auf das Letzte, was wir eingehen möchten, Rebellion. Dieser Typ mit dem einen Talent, der hatte Rebellion in seinem Herzen. Wie ich das vorher schon erwähnt habe, ansonsten hätte das in einer guten Haltung in seiner Schwachheit auf die Bank gebracht, um Zinsen zu holen. Aber er hatte gar keinen Bock. Sollte er doch sagen, was er will. Der geht jetzt eh weg. Ob der überhaupt wieder mal kommt, ist eh die Frage. Interessiert mich nicht. Und hat das Ding einfach da in die Erde hineingegraben. Und weißt du, wenn du so eine Haltung hast, dann kannst du 10 Talente bekommen und du bist nicht zufrieden.
auch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob Claudia das gesagt hat, auch diese Haltung, mein Herr, er hat mir so wenig gegeben, jetzt muss er gerade noch denken, er bekommt noch mehr. Ich werde doch mir die Finger nicht krumm machen, dass er noch mehr gibt. Jetzt gibt er mir so wenig. Es ist Rebellion. Rebellion drin. So die Herzenshaltung, wo Anklage da ist, wo ja einfach das nicht stimmt. Undankbarkeit auch noch, ja.
Und wie gesagt, wenn du so eine Haltung hast, dann kannst du 10 Talente bekommen, aber du bist nicht zufrieden. Du bist genau gleich undankbar, weil das ist eben eine Haltung und das hat nichts mit Umständen zu tun. Es ist eine Grundhaltung, die wir in uns drinnen tragen. Ich kriege immer wenig und dann kannst du eigentlich noch so viel kriegen. Aber du denkst, ich komme immer zu kurz, ich habe so wenig, ich habe so nichts, Gott gönnt mir ja doch nichts. Und einfach diese ganzen Dinge, die sind deine Haltung. Und da könntest du Segnungen über Segnungen kriegen, aber du würdest dich nicht verändern. Da muss etwas in deinem Herzen drin passieren. Und dadurch, dass Jesus diesem Mensch ein Talent gegeben hat, hat gesagt, das ist das, was du handeln kannst. Das ist das, was dir entspricht. Ich weiß, dass du rebellisch bist. Ich weiß, dass du undankbar bist. Ich weiß, dass du noch ein falsches Bild von mir hast. Aber dieses eine Talent, das gebe ich dir. Weil ich weiß, damit, das kannst du verdoppeln. Du kannst es, du schaffst es. Aber er hat die Chance nicht wahrgenommen. Er hat sie nicht wahrgenommen. Und Gott gibt uns Chancen. Und das ist ja das, was ich vorher gesagt habe, in unserem Alltag drin. Wir müssen gar nicht weit suchen. Gott stellt uns in Beziehungen hinein, in Situationen hinein, wo wir die Chance haben, unsere Haltungen auch, Entscheidungen zu treffen. Das hat viel mit Entscheidungen zu tun. Ich meine, sicher sind Sachen, die Bernhard auch am Anfang gesagt hat, da müssen wir dran. Vaterschaftsdinge vielleicht. Da müssen wir vergeben, da müssen wir loslassen, da müssen wir einfach diese Schritte tun. Aber dann gibt es einfach auch Haltungen, wo einfach Entscheidungen sind. In deinem Alltag drin, wo du dich einfach entscheiden musst. Okay, jetzt murre ich nicht, jetzt danke ich. Okay, jetzt rebelliere ich nicht, sondern ich unterordne mich. Unterordnung ist das Gegenteil von Rebellion. Es ist nicht ein Schlagwort. Ist heute verpönt. In dieser humanistischen Gesellschaft, wo wir leben, ist das sehr, sehr verpönt. Du hast immer Recht. Und wenn du nicht Recht hast, dann kannst du es anfechten, dass du doch noch Recht hast. Unterordnung. Es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel, wenn du in eine Leidenschaft hineinwachsen willst, dass du dich lernst, unterzuordnen. Sagst du, ja, ich unterordne mich Gott. Ja, wunderschön, das ist richtig. Aber Gott braucht auch Menschen, er setzt auch Menschen ein. Es gibt Pastoren, es gibt Leidenschaft. Sagen wir jetzt mal das Beispiel auf die Gemeinde. Es gibt auch Vorgesetzte in der Arbeitsstelle. Gott setzt Leute ein. Und du kannst nicht losgelöst sagen, ja, ich unterordne mich Gott, aber meinem Pastor, also mit dem kann ich es einfach nicht. Wir haben letztes Mal das Beispiel angeschaut von David, wie er mit Saul reagiert hat, obwohl Saul ein schlechter König war. Und es gibt auch gute Könige, es gibt gute Pastoren. Aber versteht ihr, wenn deine Haltung drinnen eben so ist, dann kannst du den besten Pastor haben und du bist immer rebellisch. Dir gefällt es immer nicht, was er macht. Der kann der Beste sein. Aber das kommt immer in dir eine Rebellion hoch, weil du diese Haltungen in dir drin hast. Und wenn du da nicht dran gehst, wenn du, Jesus hat da oder dieser Meister hat zu den Knechten gesagt, jawohl, zu den anderen beiden, ihr wart treu im Kleinen, ich werde euch über Größeres setzen. Und das sind ABC im Kleinen. Und wenn wir diese ABC-Schritte im Kleinen tun, dann wird Gott uns über Größeres setzen. Das verheißt er uns. Und Rebellion oder besser gesagt Unterordnung, ich habe das eigentlich gar nicht so jetzt geplant, aber ich möchte trotzdem, wir haben gedacht, vielleicht kommt das auch ein andermal, aber ich möchte trotzdem heute Abend ein Stück weit auch darauf eingehen, weil das passt auch irgendwie so, es ist einfach das Gegenstück von Rebellion. Ich möchte dazu ein Vers lesen aus 2. Korinther 8, Vers, nein, 2. Korinther 9, Vers 6. Da heißt es, das aber bedenkt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie es sich im Herzen vornimmt. Nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk, wie geschrieben steht. Ich möchte das jetzt gar nicht, das wird, hat auch mit Finanzen zu tun, aber darauf möchte ich eigentlich gar nicht eingehen, sondern das Ganze, das kärglich Säen. Einfach das kärglich Säen mit deinem Leben. Und hier heißt es, wir sollen im Segen säen und dann heißt es, jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht widerwillig oder gezwungen. Und das hat wieder etwas mit sehr viel mit unserer Haltung zu tun. Wie mache ich die Dinge? Ich kann dienen in der Gemeinde. Ich kann ein gutes Gemeindemitglied sein. Ich kann mich einordnen. Aber ich tue es widerwillig und gezwungen. Und das sieht schlussendlich Gott. Manchmal sieht das nur Gott. Aber er ist es, der dir ein Belohner ist. Und er ist es, der dich befördert. Du kannst noch alles richtig machen, aber wenn du es widerwillig und gezwungen machst, dann kann Gott dich nicht, sagen wir, befördern, weil du im Kleinen da drin nicht treu bist. Sonntag, ich könnte da zig Beispiele nehmen. Wir sprechen in Sprachen am Sonntag nach dem Gottesdienst. Ja, okay, Lavin sagt es, ich spreche jetzt einfach in Sprachen. Kann der Gottesdienst nicht endlich fertig sein? Jetzt ist schon halb eins. Versteht ihr? Das ist widerwillig und gezwungen. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber so geht es doch, so kann es uns gehen, eigentlich in jedem Gebiet. Wir machen zwar die Dinge, wir sind dabei, aber unsere Haltung, die ist so faul. Und Gott sagt, ich habe einen fröhlichen Geber lieb. Da bin ich ein Belohner. Wenn du es aus vollem Herzen machst und nicht um jemanden zu gefallen, dann lass es lieber und sei ehrlich und steh dazu. Oder entscheid dich und sag, okay, ich bin jetzt zwar müde und ich habe Hunger, aber jawohl, ich gehe damit rein. Ich gehe damit rein, ich entscheide mich dazu. Und du wirst sehen, wie der Himmel sich dir öffnet. Ich meine jetzt nicht einfach mit einem Mal, wenn du das machst, sondern wenn wir diese Haltung entwickeln. Es hat etwas mit einer Haltung zu tun, mit Einstellungen. Und ich meine, dieser Vers, der finde ich, das ist ein Schlüsselvers, auch mit kärglich sehen. Das ist auch wieder dieses falsche Gottesbild, was du hast. Ja, nicht nur ein bisschen und Gott gibt mir auch nur ein bisschen und mit diesem bisschen ein bisschen geben. Nein, wenn du das, was Gott dir gibt, wenn du da drin gehst, dann multipliziert sich's. Es wird ein Segen fließen, auch wenn es noch so wenig ist. Und Bernhard hat das gesagt und ich glaube, das geht jedem, den meisten von uns geht das irgendwann mal so, dass wir denken, ich habe so wenig. Alle anderen haben mehr und ich habe so wenig. Aber fang an mit dem, was Gott dir gegeben hat, zu wuchern und zu säen. Und du wirst eine große Ernte einholen und das wird sich in deinem Leben multiplizieren. Falsches Gottesbild, Undankbarkeit, Rebellion, Unterordnung, das Gegenstück. Das sind Schlüssel in unserem Leben. Und es ist, ich möchte das einfach nochmal betonen, ich habe das letztes Mal schon gesagt, aber ich möchte das nochmal kurz betonen. Es ist Gott, der unsere Herzen sieht. Gott ist es. Und Gott sieht unsere Herzen. Und wenn du Rebellion hast, dann schadest du nicht dem Pastor, du schadest niemandem anderen als dir selber. Wenn du undankbar bist, dann schadest du nicht der Situation, in der du drin stehst, du schadest dir selber. Steht ihr, das sind Haltungen, wo wir uns selber berauben von dem, was Gott uns geben wollte. Und wenn wir uns in unseren Haltungen überprüfen, wenn wir an unsere Wurzeln drangehen von Vaterschaft, wenn wir unsere Bilder erneuern lassen von unserem Gott, dann werden wir freigesetzt. Dann wird Gott uns in die Dinge hineinführen, die er für unsere Leben bestimmt hat. Dann plötzlich tun sich Türen auf. Und stell dir, das hat so viel mit Haltungen zu tun, die Gott nur sieht. Ich meine, wir haben das vorher miteinander durchgelesen kurz, die ganze Bergpredigt eigentlich, geht es immer wieder darum, dass Gott sagt, ich sehe ins Verborgene, ich weiß, was du in deinem Kämmerlein tust, ich weiß, was du gibst, ich sehe in dein Herz hinein. Gott sieht es, was du tust, er sieht in das Verborgene. Und wenn du deine Haltungen richtig hast, dann wird Gott dich in das hineinführen, was er für dein Leben bestimmt hat. Und wir könnten davon Zeugnis berichten. Wir haben das erlebt in unserem Leben, wo wir einfach nur gedient haben, wo wir nichts anderes gemacht haben. Auch in dem Sinn dienen, dass ich mal meine eigenen Visionen und Ambitionen sterben lasse und jemand anderem helfe, dass er in seine Vision wachsen kann. Auch in einer Gemeinde, wie oft kommen wir in die Gemeinde mit der Haltung, was kriege ich? Was bekomme ich? Wo kann ich meine Gabe einsetzen? Ich. Und Gott sucht nach Leuten, die eine Dienstbereitschaft haben und sagen, Herr, hier bin ich und ich gebe mich dir hin. Und Gott wird dich in das hineinführen, was er für dein Leben hat. Ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das war für mich eigentlich wirklich ein Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis auch, wo ich, als ich in Süddeutschland in einer Gemeinde war, da habe ich schon früher, ich habe immer mal wieder von Englisch in Deutsch übersetzt und Predigten oder so. Und ich glaube, das ist ja das, was Gott mir auch gegeben hat. Und dann bin ich nach Lüdenscheid und dort hat es halt schon Leute gehabt, die eingesetzt waren und übersetzt haben. Und ich habe das dann eigentlich nie gemacht und habe mich auch nicht aufgedrängt. Aber es war etwas, wo Gott mich freisetzen wollte. Aber ich habe einfach an den Orten, das Erste, was ich tat, als ich nach Lüdenscheid kam, war ein Klo putzen, wo ein Obdachloser verschissen hat, deutsch gesagt. Das war mein erstes Ding, wo ich in diesen großen Dienst kam, wo ich gedacht habe, jetzt komme ich in meine Berufung hinein, was Gott für mich hat, für Arme und Bedürftige und Predigen, und jetzt komme ich in das hinein. Das war meine erste Begegnung mit der Toilettenschüssel. Dort habe ich grundlegende Dinge für mein Leben gelernt, grundlegende Dinge. Und dann eines Tages war eine Gastsprecherin von Toronto in einem süddeutschen Ort, was eigentlich mit Lüdenscheid gar nichts zu tun hatte. Und die hatten dort Übersetzer und die wurden krank und dann haben sie bei uns angefragt und die haben dann gesagt, jawohl, wir haben da eine Übersetzerin, das war die andere, die immer übersetzt hat, und war alles geplant. Und 2 Tage vorher wurde diese Frau krank. Und dann haben sie gehört, dass ich eine Bibelschule in England gemacht habe und haben mich dann gefragt, ob ich da übersetzen könnte, ob ich das vielleicht könnte, schon mal gemacht habe oder so. Und das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Ich meine, erstens ist dort eine Beziehung entstanden. Gott wollte einfach, dass ich dort war. Weil er auch mit Toronto ist eine Beziehung entstanden, wo wir heute noch Freundschaft darin haben. Und da ist für mich eine Tür aufgegangen, auch in einen Dienst hinein, wo ich auch dann in Lüdenscheid oftmals übersetzt habe oder gepredigt habe. Das war einfach ein Schlüssel, den Gott aufgemacht hat. Aber versteht ihr, ich musste dafür nicht kämpfen, sondern Gott hat es einfach gemacht und auf übernatürliche Weise, über 3 Ecken. Ich war Nummer 5 oder Nummer 10, die hatten mich nicht mal in Gedanken, dass ich da irgendwie helfen oder übersetzen könnte. Aber Gott wusste es und er hat da eine Tür aufgemacht, ohne dass ich mich reindrängen musste. Einfach weil er meine Haltung und mein Herz gesehen hat. Wir müssen nichts zeigen oder machen oder weiß ich was, krampfen, oder, sondern wir müssen auf unsere Haltungen aufpassen. Das ist der Schlüssel. dass wir unsere Herzen überprüfen. Dass wir überprüfen, Gott, wie sehe ich dich? Dass wir überprüfen in unserem Alltag, wo stehe ich? Bin ich dankbar? Bin ich für meine Gemeinde dankbar? Danke ich für meine Leiter, meine Pastoren, segne ich sie? Bin ich in Rebellion? Drehe ich jedes Wort rum, was gesagt wird und sage, nein, das kann ja nicht sein und hinterfrage alles und überprüfe alles? Oder sage ich ja? Und versteht mir, dass ich will überhaupt nicht einen Druck ausüben und sagen, ich bin jetzt hier, ich sage das als Co-Pastorin und ihr müsst euch unterordnen, sondern ich weiß, was das für einen Segen in deinem Leben freisetzt. Ich weiß, was das für einen Segen in deinem Leben freisetzt, wenn du solche Schritte tust. Das wird dich freisetzen, dass Gott zu dir sagt, du treuer Knecht, du warst treu im Kleinen, dich kann ich über Größeres setzen. Du warst dankbar dort, wo du die Toilette geputzt hast, ich kann dich über Größeres setzen. Du hast nicht rebelliert, als das und das passiert, dein Herz ist geläutet, ich kann dir Verantwortung geben über Menschen oder was auch immer. Aber das hat mit Haltungen zu tun, das hat mit unserem Herzen zu tun. Und egal, ob du denkst, ich bin sehr begabt oder ich bin gar nicht begabt, das ist zweitrangig. Ich glaube, dieser Mensch mit dem einen Talent, das könnte ein total begabter Mann gewesen sein. Darum geht es gar nicht. Sondern es sind eigentlich einzig und allein unser Herz, was Gott sucht. Unsere Haltungen, die wir haben. Und ich weiß auch wenn ich da in die Runde schaue, das sind so wunderbare Frauen und Männer Gottes, die Gott in unsere Mitte gegeben hat. Und die auch so schon, ich meine, unsere Gemeinde auch wunderbar, wie Leute auch dienen. Und sonst könnte ja eine Gemeinde gar nicht bestehen. Und viele Zeugnisse, wenn ich auch euch anschaue, wenn ich sehe, jawohl, da waren Leute Jahre treu und Gott hat sie befördert. Und für mich, ich erwähne jetzt ein Beispiel. Ich könnte viele Beispiele erzählen, aber als Bernhard und ich einfach uns auch so ausgetauscht haben über unsere Gemeinde, haben wir auch gedacht, auch zum Beispiel Michelle, sie sind für uns so ein Beispiel. Martha und Philipp. Die sind noch nicht jetzt Jahre bei uns in der Gemeinde, aber sie sind gekommen mit einem dienenden Herzen. Weil sie haben monatelang immer auch geholfen im Apero am ersten Sonntag, haben da noch nach dem Gottesdienst Geschirr gespült und einfach gedient. Und Martha hat oftmals irgendwo geholfen, wenn es ging, etwas zu dekorieren oder etwas Tisch zu decken oder was auch immer. Sie hatten einfach ein dienendes Herz. Und dann eines Tages hat Gott ihnen Ralf über den Weg geschickt. Und er hat sich bekehrt und sie haben Verantwortung über eine Person gehabt, wo sie in ihrer Familie aufgenommen haben. Dann hat Gott ihnen Silja über den Weg geschickt. Sie haben eine Person gehabt, wo sie sich investiert haben. Und wer weiß, wie das weitergeht. Und dann kommen sie vielleicht eines Tages und sagen, wir wollen eine Drogenreha aufmachen oder was auch immer. Könnt ihr uns unterstützen? Wir kennen ihr Herz. Wir sagen, natürlich. Natürlich. Und oftmals kommen Leute in Gemeinden, die haben Dienste und Gaben und sagen, hey, könnt ihr mich brauchen, ich kann predigen, ich habe ein Händchen für kaputte Leute. Aber man spürt ihre Herzen gar nicht, weil da noch Haltungsprobleme da sind. Und auch keine Bereitschaft da ist, zu dienen und anzupacken. Und das A und O im Reich Gottes, das sind unsere Herzen, das sind nicht unsere Gaben, das kann ich nicht genug oft betonen, das sind unsere Herzen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, mit euren Haltungen einfach jeden Tag, Jeden Tag. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, auch das Beispiel, wo Amanda gesagt hat, nimm den Köder nicht, der Feind dir immer wieder vor die Füße legt. Ärgere dich nicht. Sündige nicht. Sondern danke. Richte deinen Blick auf Jesus. Prüfe immer wieder deine Herzen. Und fang einfach ganz praktisch an zu dienen vor deiner Haustür. Ganz praktisch, fang dort an zu dienen, vor deiner Haustür. Sei treu mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat. Sei treu über die Dinge, wo Gott dir Verantwortung gegeben hat. Und eine Sache, ich möchte da noch kurz darauf eingehen und dann wird Bernhard auch noch etwas sagen. Aber eine Sache, sei zum Beispiel treu mit der Zeit, die Gott dir gegeben hat. Auch mit Zeit mit ihm. Da geht auch kein Weg dran vorbei, das ist ABC. Und wir wollen so oft mit dem Z anfangen, oder wenigstens beim Y. Aber wir müssen die ABC in unserem Leben, diese Prioritäten richtig haben. Nimmst du dir Zeit, das Wort Gottes in dein Leben hineinzusehen? Nimmst du dir Zeit in deiner Beziehung mit Gott? Nimmst du dir Zeit, in Sprachen zu beten? Bist du in diesen Dingen treu? Oder auch ein nächster Schritt. Bist du treu in dem Beziehungsfeld, wo Gott dich hingestellt hat? Ist das deine Familie zum Beispiel oder einfach das Beziehungsnetz? Oder machst du alles Mögliche, aber das, was Gott dir vor die Haustür gegeben hat, das vernachlässigst du? Bist du da für deine Kinder? Wir müssen dort anfangen, unseren Platz einzunehmen, wo Gott uns hingepflanzt hat. Oder auch in der Gemeinde praktisch zu sein. Fang dort an, wo Not am Mann ist. Ob das etwas mit deiner Berufung zu tun hat oder nicht. Aber wenn du Kapazität hast, dann fang dort an, hineinzudienen, wo Not am Mann ist. Im Apro, im Technikteam, im Ordnerteam, was auch immer. Es gibt so viele praktische Dinge, die eine Gemeinde überhaupt zum Leben bringen. Wir sind ein Leib und wir brauchen einander da. Und fang da einfach an, wart nicht drauf, bis du irgendwo berufen bist oder eingesetzt wirst oder in deiner Gabe endlich freigesetzt wirst. Es ist ein Weg dahin. Und fang einfach dort an, wo du kannst, wo du Kapazität hast, wo du die Möglichkeit hast. Fang einfach da drin an. Fang an, Herausforderungen anzunehmen auch, die... Das hat Bernhard am Anfang auch gesagt, die Gott dir über den Weg schickt. Oh nein, das kann ich nicht. Oh nein, das kann ich nicht. Oh nein, das kann ich nicht. Fang an, einfach die Dinge zu nehmen. Ich meine, ich bin auch das erste Mal vor Leuten gestanden. Und es ist immer, wenn du auf eine neue Ebene hinausgehst oder aufs Wasser hinausgehst, das ist immer am Anfang Hilfe. Es geht uns allen so. Und wie Bernhard sagt, dann sterben wir ein paar Mal. Es gehört auch dazu, kommen wir nicht drum herum. Aber fang einfach an, die Herausforderungen, die Gott dir ins Leben stellt, nicht davon, dich zu fliehen und zu vergraben, sondern nimm sie an. Sag, okay, Herr. Ich habe oftmals gesagt, Herr, ich kann das wirklich nicht. Und wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann mache ich das nie wieder. Ich brauche deine Hilfe jetzt da drin, aber ich sage ja, du siehst, da ist eine Not oder da ist eine Anfrage an mich, da ist eine Herausforderung und ich weiß, ich kann es mit eigener Kraft nicht, aber ich sage ja, ich habe einen Frieden drüber und ich mach's, ich gehe da aufs Wasser raus, aber wenn ich jetzt untergehe, dann mache ich es nicht mehr. Und Gott war treu, er hat sich zu mir gestellt. Ich bin nie untergegangen. Manchmal habe ich vielleicht Wind und Wetter gesehen und habe angefangen zu sinken, aber Gott hat sich immer zu mir gestellt. Und so wachsen wir. Das ist eine Art, wie wir wachsen. Es fängt an, mit mal laut zu beten, mit mal einen Eindruck weiterzugeben. So die kleinen Dinge, wo man denkt, Hilfe. Ich meine, das war bei mir nicht anders, ein lautes Gebet, Hilfe. Aber irgendwann müssen wir anfangen. Und da drin zu gehen, bei anderen ist es eine ganz andere Ebene. Wo wir, Gott bringt uns immer weiter, immer. Und da müssen wir einfach in diesen Dingen treu sein und aufs Wasser rausgehen.
Ich habe noch ganz schnell was zur, eben aufs Wasser zu gehen. Wisst ihr, wie ich zu der Technik eigentlich gekommen bin, dass ich da das auch gelernt habe? Und zwar war ich im Gefängnisteam in Deutschland, auch eben in Lüdenscheid. Ich war nicht nur im Gefängnis beim, was ich letztes Mal gesagt habe, beim Klamottenpressen in dieser kalten Halle, wo ich mich manchmal wie im Gefängnis gefühlt habe, sondern ich war in einem Team, das in das Gefängnis gegangen ist. Und zwar ist das im Ruhrgebiet ein Hochsicherheits-, das modernste Hochsicherheitsgefängnis von Deutschland gewesen. Und wir sind da rein, da waren wirklich alle, die Rang und Namen hatten drin, Mörder und wirklich große Dinge. Wir sind durch Schleusen da durchgegangen und sind dann da rein und haben diesen Männern, manche harte Männer, aber mit weichen, weichen Herzen, das Evangelium reingebracht. Und dann hatten wir ein Konzert. Dann hatten wir ein Konzert, wollten wir ein Konzert machen mit Stefanie Heinen, Stefanie Klein, jetzt heißt sie Stefanie Heinen. Sie ist eine völlig begabte Anbetungsleiterin und Sängerin auf vielen Produktionen auch. Super Stimme. Und dann kommt der eine mit irgendwie ein Paket Technik und sagt, Bernhard, du musst Technik machen, weil niemand anderes kommt sonst rein. Ihr seid vom Team, ihr habt die Karten. Und Stefanie kommt besonders rein, sie ist die Sängerin. Und ich dachte, oh Hilfe, habe ich noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, was hier die Monitoren bedeuten. Und da draußen sind ja zwei Anlagen, die man da mischen muss. Und dann, oh, kann ich das überhaupt? Er hat gesagt, okay, hör mal zu, ich erkläre dir es. Hat er mir das System erklärt, wie ich das aufbauen muss. Ich hatte noch zwei, drei Leute, die dann geholfen haben vom Team da. Und dann haben wir das aufgebaut. Ich hatte zittrige Knie, ja. Dann hat sich der Raum gefüllt. Wir haben vorher den Soundcheck gemacht. Wir haben das aufgebaut und das hat sofort geklappt. Es war so der Hammer. Und ich habe so Gottes Hand und einfach Salbung drauf gespürt. Aber ich musste aufs Wasser gehen, musste sagen, ja klar, ich mach's. Habe es angenommen. Und so war meine erste Begegnung, könnt ihr euch vorstellen, im Hochsicherheitsgefängnis in Deutschland mit dieser Anlage. Und dann habe ich mich gerade auch erinnert, dann hat Stefanie gespielt. Und plötzlich ist der eine Seite gerissen und dachte ich, oh Hilfe. Und die hat das so gut genommen, diese Männer, die saßen da, die waren wirklich einfach, die haben eine Freude gehabt, einfach diese Songs zu hören. Und die hat das dann auch so locker genommen. Aber ich habe gemerkt, das geht ja, Gott ist ja da. Du gehst aufs Wasser und Gott bestätigt das. Und das hat mich so auch ermutigt. Und das war meine erste Erfahrung. Jetzt auch hier diese Anlage, ich kenne fast jedes Kabel in- und auswendig. Ja. Aber es hat einen Weg, wo es angefangen hat, ja. Wie bin ich überhaupt da reingekommen, dass ich mich auch in der Technik auch ausgekannt habe? Ich muss noch dazu sagen, meine Frau hat immer gesagt, hey, ich habe ein gutes Gehör, ich will auch mal abmischen und so, ja, kann ich das machen? Und jetzt ist sie beim Heilungsgottesdienst auch reingegangen. Ich habe gesagt, ja, ich erkläre dir das mal und so, habe ihr ein wenig erklärt. Und dann hat sie angefangen abzumischen, auch Klangregelung, weil man kann meine Stimme völlig daneben abmischen oder auch recht gut, ja. Und dann hat die angefangen da. Plötzlich habe ich gemerkt, ich brauche ja nichts mehr zu sagen. Die macht das noch besser als ich sogar, ja. Und einfach zu sagen, wir wachsen einfach rein, wenn wir Herausforderungen annehmen und mutig sind. Und Gott will uns auch Fun geben, dass wir wirklich Spaß haben, auch an den Sachen, wo wir machen. Das heißt, dienen macht auch Fun, ja. Und auch das in diesem Gefängnis, das hat mir so Fun gemacht, zu sehen, wow, ich kann Reich Gottes bauen, selbst hinter diesen Gittern. Indem ich so eine Anlage aufbaue und so einer Anbetungsleiterin eigentlich die Plattform biete, dass das dann mit der Gitarre und mit der Stimme gut klingt. Und einfach so Schritt für Schritt aufs Wasser gehen und Gott baut dadurch sein Reich und wir staunen und werden freigesetzt und gehen weiter und weiter und weiter.